ARD.
Okay, David, ein Biologe, eine Physikerin und ein Ökonom kommen in eine Bar.
Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Haben die eine Podcast-Idee?
Sie starten eine Rakete. Kleiner Joke am Anfang. Ich freue mich einfach, dass wir jetzt unseren Podcast machen. Für alle, die uns noch nicht kennen, das ist Ready for Liftoff. Der Ökonom und der Biologe, das ist der David hier und ich. Und die Physikerin, das ist die Anne, unsere Co-Host. Und zu dritt reden wir ab jetzt alle zwei Wochen über Weltraum, Raumfahrt, Space und alles, was sonst so dazu gehört.
Heute sprechen wir über New Space. Falls ihr diesen Begriff nicht kennt, das ist alles, was jetzt gerade so passiert mit SpaceX und Blue Origin und wie sie alle heißen und diese ganze neue Hype und die Begeisterung, den es für die Raumfahrt gibt.
Die ganze Welt der kommerziellen Raumfahrt, die ist gerade wirklich total energiegeladen, kann man sagen. Nicht nur die Raketen, die da unterwegs sind, sondern das ganze Business, das sich da entwickelt. Und wir befinden uns eigentlich inmitten von, wenn man so will, einem neuen Wettlauf ins All. Nur diesmal nicht mehr nur zwischen Ländern, sondern sowohl zwischen Ländern als auch zwischen privaten Unternehmen, zwischen exzentrischen Milliardären. Und natürlich sind wir als Fans und als Raumfahrtbegeisterte da genauso mit dabei, wie auch als kritische Beobachter. Und wir fangen heute mal an damit, dass wir einfach überhaupt erstmal erklären, was ist New Space eigentlich? Wir reden ganz viel über SpaceX natürlich, das ist ja gerade so vielleicht die prominenteste private Weltraumfirma. Aber, das wissen vielleicht noch nicht alle, New Space gibt es jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern private Unternehmen, die bei der Raumfahrt mitmischen, die machen das schon wirklich seit Jahrzehnten eigentlich. Da reden wir auch ein bisschen drüber heute, über die Geschichte, wie wir hierher gekommen sind.
Ich bin David Beck.
Und ich bin Fritz Espenlaub und ihr hört Ready for Liftoff.
Ignition sequence start. 3, 2, 1, Liftoff. We have Liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Fritz Espenlaub und David Beck.
Ja, wir nehmen ganz kurz vor dem geplanten neuen Launch, dem neunten Launch des Starships auf von SpaceX. Und es ist ein bisschen lustig und bezeichnend, weil eigentlich dachten wir, das wird schon gestartet sein, wenn ihr diese Folge hört. Das war so geplant, dass das am 21. Mai startet. Es ist nochmal verschoben worden um ein paar Tage. Das heißt, ihr könnt euch mit uns gemeinsam so ein bisschen an der Erwartung laben, ob da was explodiert, wie viel explodiert, wann was explodiert. Also es wird vermutlich wieder das ein oder andere schiefgehen. Aber das ist ja genau der Punkt bei den aktuellen Launches, so wie SpaceX sie macht, ne?
Ja, und das ist ja auch einfach so typisch Raumfahrt, dass alles immer verschoben wird. Davon ist New Space jetzt auch nicht geschont. Also SpaceX, da spricht man ja auch manchmal von der Elon-Time. Elon Musk gibt eine Timeline aus, wann was passieren soll. Eigentlich wollten sie ja letztes Jahr schon zum Mars fliegen und das wird dann halt alles immer später.
Genau, aber es passiert eben dann trotzdem immer am Ende irgendwas. Also gerade Starship ist da so ein bisschen so ein besonderes Projekt, über das wir deswegen reden, weil bei aller Kritik, aber es passiert am Ende eben doch immer was und es passieren Dinge einfach in der echten Welt, die ziemlich auch gigantisch sind. Also allein, wenn man sich jetzt schon die Maße anguckt von dem Starship, ne, das ist ja, viele kennen das wahrscheinlich, eine zweistufige Rakete oder ein Trägersystem, wie es ja eigentlich genauer heißt. Und allein diese Größenordnungen sind schon ziemlich gaga eigentlich. Also das Ding ist 5000 Tonnen schwer, ja, 9 Meter Durchmesser, 120 Meter hoch, hat 39 Triebwerke, die insgesamt so viel Power haben wie 65 Boeing 747s. Es ist, glaube ich, das größte Objekt, das wir als Menschheit bisher ins All geschossen haben.
Ja, das kommt darauf an, wie man es sieht. Ich glaube, dass die ISS insgesamt größer ist, aber die wurde ja nicht als eins ins All geschossen.
Fair enough.
Auf jeden Fall die größte Rakete, also größer als die Saturn V. Wir waren uns an der Stelle nicht ganz sicher, deswegen haben wir es nach der Aufnahme nochmal nachgeschaut. Und tatsächlich ist das Starship mit mehr als 120 Metern größer, als die ISS in irgendeiner Richtung lang ist. Also das sind da maximal 109 Meter. Was ich auch sehr spannend finde, ich habe letztens mit einem Forschenden aus Utah gesprochen, der hat Lautstärkemessungen bei einem Start vom Starship gemacht Und es ist einfach die lauteste Rakete, die es je gab. Das konnte der da bestätigen. Und er meinte, wahrscheinlich ist das Starship beim Start nach Atombomben auch das lauteste Geräusch, das Menschen einfach je gemacht haben. Nur Atombomben sind lauter.
Also jede Menge Superlative. Es ist, finde ich, sehr bezeichnend für den aktuellen Moment in der Raumfahrt, wo wir uns gerade befinden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, David, aber bei mir in meiner Kindheit gab es so eine Phase, wo ich dachte, das ist jetzt eigentlich vorbei. So, also die ganz großen Weltraummissionen, die waren halt irgendwie in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren. Das war damals eben das Space Race zwischen der Sowjetunion und den USA. Und irgendwie haben wir das so ein bisschen hinter uns. Aber ja, mir nichts, dir nichts, fast schon, sage ich jetzt mal, befinden wir uns wieder in einer Welt, wo sowas halt wieder ständig passiert. Und das ist schon ziemlich faszinierend für mich.
Ja, ich dachte so, dass das Space Shuttle ist so die Zukunft. Da geht's weiter. Es gibt irgendwann mal halt Flugzeuge ins All und man kann da dann Urlaub machen und sowas. Und es geht ja auch so ein bisschen in so eine Richtung, aber halt anders, als ich es mir damals dachte. Also Space Shuttle an sich war nicht die Zukunft.
Was die Zukunft war, war die Wiederverwendbarkeit, die so ein bisschen das Space Shuttle vielleicht pioniert hat, die wir jetzt auch bei den ganzen SpaceX-Raketen sehen und auch bei vermutlich den ganzen anderen Raumfahrtfirmen sehen werden, die da mitmischen wollen. Wir reden nachher noch genauer drüber. Und zu dieser Wiederverwendbarkeit ist es aber ein bisschen ein, sage ich mal, ein hügeliger Weg. Also es gibt schon ziemlich viele SpaceX-Raketen, die mittlerweile sehr, sehr gut funktionieren. Starship ist noch mitten in der Entwicklung. Das ist einfach was, das ist so groß, das baut man nicht mal eben so und das funktioniert beim ersten Mal, sondern ja, es explodiert beim ersten Mal, kann man sagen, und eigentlich auch beim zweiten Mal und beim dritten Mal und beim vierten Mal und beim fünften Mal hat es eigentlich ganz gut geklappt. Also ich rede jetzt über die ersten 8 Flüge von Starship, die ersten 8 Testflüge. Ende 23 ist das erste Mal ein Starship gestartet, ist nach 4 Minuten explodiert, aber bei jedem dieser Flüge ging es dann so ein bisschen besser als davor?
Man muss ein bisschen einordnen noch, das Starship ist tatsächlich davor schon geflogen, aber der erste komplett integrierte Flugtest mit dem Booster unten dran. Also das Starship besteht ja aus 2 Stufen. Einmal der Super Heavy Booster heißt der unten dran, der dann auch wieder zurückkommt und in den Chopsticks landet. Und das Starship oben dran ist dann das Raumschiff, das ins All fliegt. Und das wurde davor schon ein paar Mal getestet, aber nicht ins All geschossen. Das wurde dann erst mit dem Booster zusammen gemacht.
Jetzt hast du gerade schon Chopsticks erwähnt. Wir sagen euch gleich, für alle, die noch nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, was das bedeutet. Aber wir hören erstmal ganz kurz rein, wie das klang, als zum ersten Mal ein Starship-Booster aufgesammelt wurde von diesen Chopsticks. Das klang so. Also man hört hier Menschen, die eben diese Landung von Starship miterleben und die vollkommen ausrasten. Also die total komplett den Verstand verlieren, so als hätte irgendwie ihr Lieblings-Football-Team gerade den Super Bowl gewonnen. Und ich finde ehrlich gesagt auch ein bisschen zurecht, weil was die da gesehen haben, war ja ein absolutes Novum in der Geschichte der Raumfahrt.
Genau, also was passiert ist, ist, dieser Booster hat sich von dem Starship getrennt. Der Booster ist zurück zur Startrampe geflogen und in der Startrampe gelandet. Und da waren dann eben diese Chopsticks drin. Also das sind einfach so eine
große Greifarme.
Genau, so eine Stahlkonstruktion, Greifarme, die da dran sind an der Startrampe, die dann so während das Ding da drin landet, so zusammengehen und es dann einfach auffangen. Und das halt in der krassen Größenordnung.
Das heißt, wir haben nicht nur gerade das größte fliegende Objekt gebaut, das wir als Menschheit bisher gebaut haben, wir haben auch noch einen gigantischen Turm gebaut, der dieses fliegende Objekt in der Luft, wenn es sozusagen sanft wieder landet, elegant aus der Luft pflückt.
Ja.
Wirklich, ich hatte Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Ich habe auch Gänsehaut, wenn ich jetzt nachdenke über den nächsten Launch. Ich bin total gespannt, was da passiert. Wir werden das rausfinden. Es wird diesmal keine Chopstick-Action geben, sage ich mal. Keine spektakuläres Auffangen des Boosters in der Luft, sondern es wird wahrscheinlich, das ist der Plan von SpaceX, der Booster gewassert werden. Also der soll im Golf von Mexiko am Ende runtergehen. So oder so wird es auf jeden Fall wirklich, wirklich spannend.
Ja, also es passiert bei so einem Starship-Flug immer super viel Interessantes. Mein Highlight neben der Chopstick-Landung, neben der ersten Chopstick-Landung, das waren diese Live-Bilder vom Starship, als das zum ersten Mal wieder in die Atmosphäre eingetreten ist. Und dann hat man in HD gesehen, wie langsam so dieses Plasma, was da dann kommt, wenn so ein Raumschiff eben in die Atmosphäre wieder eintritt, langsam so anfängt zu leuchten, so ein leuchtendes violett-blau, superschönes Licht einfach. Und dann war das aber so heiß, dass es sich einfach durch diesen Lagekontrollflügel da vom Starship gefressen hat und man gesehen hat, das geht immer mehr kaputt und man ist eigentlich davon ausgegangen, gleich reißt dieses Ding komplett auseinander, aber es hat es tatsächlich noch geschafft. Also das ist dann halt auch so krass. So das erste Mal, alles geht eigentlich schief und dieses Ding ist aber trotzdem so konstruiert, dass es damit umgehen kann und ist dann trotzdem relativ sanft, relativ da, wo es eigentlich landen sollte, gelandet. Gewassert, ja. Muss man sagen. Das dann im Indischen Ozean.
Das ist jetzt schon alles gerade ziemlich bombastisch. Und es ist eben wieder genau das, David, was ich am Anfang erwähnt habe, was halt diese urtümliche Faszination in mir auslöst mit Raumfahrt, die mich als Kind schon gepackt hat, wenn ich mir eben die Dokus über die Mondmission, die erste zum Beispiel, angeguckt habe. Also dieses leicht Größenwahnsinnige, dieses irgendwie in Angriff nehmen von total irren Zielen eigentlich und eben auch, was uns halt da draußen erwartet. Also dieses ganze Mysterium vom Universum, von fremden Planeten, von all diesen offenen Fragen, die wir uns stellen, wenn wir halt in den Nachthimmel gucken. Für mich ist das richtig, richtig spannend, das jetzt gerade wieder mitzuerleben. Es hat so richtig schön diese, ich sag mal, John F. Kennedy-Energie. Also so dieses, wie damals, wo er eben das erste Mondprogramm so ein bisschen den Kickoff gemacht hat.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Jedes Mal, wenn ich das wieder höre, denke ich mir so, ja, irgendwie ist es schon geil, dass wir uns als Menschheit mit diesen Sachen beschäftigen.
Ja, mir geht's ganz genauso. Also ich liebe JFK-Reden sowieso, aber diese Rede, die ist einfach der Hammer, ist jedes Mal Gänsehaut. Und das finde ich eben dann das Schöne, eigentlich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Diese Gänsehaut, die kriege ich dann halt auch, wenn ich das Starship sehe und da irgendwas Krasses passiert. Oder hatte ich auch bei den Falcon 9 Landungen, als das erste Mal passiert ist. Es war ja das erste Mal, dass eine Rakete aufrecht wieder gelandet ist.
Ja, genau. Und man muss halt dazu sagen, das alles, dieses aktuelle neue Weltraumwettrennen, all diese Entwicklungen, die gäbe es wahrscheinlich nicht, zumindest nicht in dieser Form, wenn es eben nicht SpaceX als private Firma gäbe. Und ja, wenn es halt nicht einen Elon Musk geben würde. Und keine Sorge, wir werden noch wirklich ausführlich über all die Kritik reden, die man an Elon Musk üben kann und üben muss. Und natürlich auch ist gerade kommerzielles Weltraumfahren durchaus nicht unkontrovers. Also da gibt es auch viele komplizierte Themen. Aber zumindest aktuell muss man, glaube ich, einfach erstmal festhalten, wir erleben gerade was schon einfach ein neuer Schritt ist in möglicherweise einer wirklich geschichtlichen Reise unserer Menschheit. Und irgendwie spielen da private Firmen eine große Rolle dabei.
Genau, und der Schlüsselbegriff dafür, das ist New Space. Und ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen gefragt, was genau das eigentlich ist, weil wir sprechen jetzt immer viel von Kommerzialisierung oder Privatisierung der Raumfahrt. Aber das ist nicht so das Einzige, was New Space ausmacht, weil die Raumfahrt war immer schon zu einem gewissen Grad privat. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, wie es früher war. Aber ganz kurz, was ich damit meine. Die NASA hat zum Beispiel das Space Shuttle nicht selber gebaut. Das waren verschiedene private Unternehmen, zum Beispiel Rockwell oder Boeing. Und in Europa ist das auch so. Die Ariane wird von der Ariane Group gebaut. Da hängt Airbus mit drin. Und vermarktet wird es dann von Ariane Space. Und das sind auch private Unternehmen und das sind auch private Kunden. Also die können das auch. Die können auch einen Ariane Launch kaufen bei Ariane Space. Und das heißt, das ist nicht New Space, allein nur privat. Was es schon besser trifft, das ist die komplett privat motivierte Raumfahrt. Also das Starship wurde nicht von der NASA bestellt. Elon Musk hat Bock, zum Mars zu fliegen. Deswegen baut er das Starship und natürlich, weil er die Kohle dafür hat. Was es halt auch bisher fast nicht gab, ist private astronautische Raumfahrt. Also wir hatten in der letzten Folge Flug von Rabea Rogge mit der Crew Dragon gekauft vom Kryptomilliardär Chun Wang. Das war einfach ein komplett privater Flug. Die NASA hatte damit nichts zu tun.
Also der Unterschied zu früher ist so ein bisschen, klar, es gab immer schon private Zuliefererfirmen, die irgendwelche Schrauben in, keine Ahnung, irgendwelchen Raketen gebaut haben. Aber was jetzt neu ist, ist, dass halt im Grunde fast von Anfang bis zum Ende private Firmen ihre Ziele setzen, ihre Probleme formulieren, die sie lösen wollen, also sowohl was irgendwie die Ingenieurskunst angeht, als auch was bestimmte Missionsziele angeht, und sich dann auch an die Lösung machen. Und ja, natürlich immer noch irgendwie bestimmten Vorgaben folgen müssen, aber eben nicht mehr so kompliziert, dass der staatliche US-Kongress beteiligt ist und dann müssen noch irgendwelche Gelder irgendwie bewilligt werden und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das, was glaube ich neu ist, kann man sagen.
Auf jeden Fall. Es ist aber auch nicht so, dass alles jetzt, dieses New Space, das ist alles völlig unabhängig von der klassischen Raumfahrt stattfindet. Also SpaceX würde es ohne die NASA heute zumindest so nicht geben. Die ersten Flüge, die waren ganz explizit dazu da, um der NASA zu zeigen, wir können es in Orbit schaffen. Es war dann damals der, ja, heute berühmte, muss man sagen, vierte Flug, den sie mit ihrer Falcon 1 damals gemacht haben, der es dann in eine Umlaufbahn geschafft hat. Damit haben sie der NASA gezeigt, ey Leute, wir schaffen das, ihr könnt uns Aufträge geben, damit sie dann weiter an Gelder kommen, dann an staatliche halt, auch wenn es ein privates Unternehmen ist.
Das heißt, natürlich sind sie, was jetzt zumindest so das Geld verdienen und die Kunden angeht, dann immer noch auf öffentliche Gelder angewiesen, auf staatlich finanzierte Missionen, auf Forschungsmissionen und so weiter.
Eine ganz wichtige Sache bei New Space, das sind die technischen Innovationen. Das beste Beispiel dafür, das ist natürlich die Wiederverwendbarkeit der Falcon 9 und dann zukünftig auch beim Starship. Ich erwähne jetzt auch mal noch New Glenn von Blue Origin. Das ist das Startup von Jeff Bezos, dass wir nicht immer nur über SpaceX reden. Das soll dann auch wiederverwendbar sein. Und es gab zwar schon Wiederverwendbarkeit, das Space Shuttle hatten wir ja schon erwähnt, das wurde ja dafür entwickelt, dass es eben wiederverwendbar sein kann, aber das ganz große Ding von der Wiederverwendbarkeit ist ja eigentlich Kosten zu sparen und dieses Ziel hat das Space Shuttle einfach so krass verfehlt. Das hat erst die Falcon 9 dann geschafft, um das mal zu vergleichen. Die Falcon 9, die ist einfach 20 Mal günstiger pro Kilo, das in die Umlaufbahn geschossen wird, als das Space Shuttle. Mhm. Und das Space Shuttle war auch für die damaligen Verhältnisse eigentlich viel zu teuer. Die Ariane 5, die es damals auch gab, die war auch nochmal 5-mal günstiger als das Space Shuttle. Also das hat da einfach nicht geklappt. Das hat verschiedene Gründe, aber so bei New Space, da funktioniert das einfach.
Ja, wir werden bestimmt nochmal über die Geschichte vom Space Shuttle hier im Podcast auch reden. Da gibt es viel zu erzählen. Also wie auf einmal eben alle möglichen US-amerikanischen Regierungsapparate da noch irgendwie mitreden wollten und gesagt haben, die Ladeklappe muss so und so groß sein, damit wir da bestimmte Sachen damit machen können. Und das hat das dann alles teurer gemacht. Das ist natürlich was sage ich mal, bei SpaceX oder bei, ja, auch so eine Firma wie ESA Aerospace, wir haben ja auch private, coole Raumfahrtfirmen in Deutschland, nicht so sehr passieren wird. Da wird einfach gesagt, was muss das Ding können für dieses eine Missionsziel, das wir haben.
Genau, und das hat dann einfach auch Auswirkungen auf so die gesamte Industrie. Wenn einfach alles günstiger wird, wir kommen schneller ins All, mehr Unternehmen können sich das leisten. Und das sagt auch Christian Schmierer, das macht für ihn New Space aus. Der ist Mitgründer von High Impulse, das ist eines der anderen coolen deutschen Raketen-Startups, das gerade an einem Micro-Launcher arbeitet, so nennt man die kleinen Raketen, die bauen. Und er sagt,
dank New Space wird der Weltraum zugänglicher. Sinkende Kosten ermöglichen Satellitennetze, Rückkehrkapseln und die Erschließung des Erdorbits als Industriegebiet des 21. Jahrhunderts.
Und ich habe auch noch Ludwig Möller gefragt, was New Space für ihn bedeutet. Er ist Direktor des European Space Policy Institute, dem ESPI.
Ja, ESPI ist übrigens auch mein Spitzname in manchen Freundeskreisen, aber also deswegen finde ich natürlich besonders gut, dass du mit dem geredet hast.
Es ist ein Bereich, in dem auch das private Kapital wesentlich mit beiträgt. Es ist ein Bereich, in dem die öffentliche Hand mehr und mehr zu einem sogenannten Ankerkunden wird, die sozusagen Leistungsverträge abschließen und der Industrie es überlassen, Systeme zu entwickeln und Dienste anzubieten. Ist auch ein Bereich, der über die Raumfahrt heute hinausgeht. Und den Vergleich, den ich gerne ziehe, ist, wir sind eigentlich heute am Beginn eines Internetzeitalters der Raumfahrt. Das, was wir am Boden vor 30 Jahren erlebt haben und damals nicht erahnten, wie umfassend uns betreffen würde. Das ist etwas, was wir jetzt in der Raumfahrt erleben werden. Also ein umfangreicherer Bereich, der eigentlich eine Neuzeit der Raumfahrt, die man manchmal New Space nennt, eindeutet und definiert.
Also das sagen die Experten, aber für mich ist die einfachste Definition von New Space, ich erkenne es, wenn ich sehe. Ich weiß nicht genau, ob ihr wisst, was ich meine, aber es hat so eine gewisse Lockerheit, es wirkt modern, es hat eigentlich auch so ein bisschen Sci-Fi-Feel, wenn man so die SpaceX-Raumanzüge anschaut. Und es löst einfach gerade diese Begeisterung aus, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben. Und das schaffen die staatlichen Organisationen, auch die älteren privaten Unternehmen, die es ja gibt, wie Boeing oder Airbus, die schaffen das einfach nicht.
Ja, wobei ich da fast ein bisschen den Einwurf machen muss hier, David, an der Stelle, dass, also ich finde einfach Weltraum geil. So. Und ob das jetzt am Ende irgendwie SpaceX und Elon Musk ist oder ob das der Mars Rover von der NASA ist, den ich genauso süß und faszinierend finde, oder die großen Regierungsprojekte, die großen staatlichen Projekte, die jetzt zumindest angekündigt wurden. Für mich ist das alles so ein großer Faszinationswobbel. Und trotzdem sollte man sich darüber natürlich von der Faszination jetzt auch nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass das Private ja durchaus auch sich auswirkt wiederum auf die staatlichen Programme. Da werden wir sicherlich auch in Zukunft nochmal tiefer darüber reden. Also wie es jetzt mit denen weitergeht, wenn Regierungsprogramme so ein bisschen fast in Konkurrenz vielleicht auch manchmal stehen zu den Privaten.
Genau, aber diese privaten Unternehmen, die gab es ja immer schon in der Raumfahrt. Haben wir ja vorhin schon gesagt, NASA-Raketen, das sind eigentlich keine richtigen NASA-Raketen. Die wurden von privaten Unternehmen gebaut. Die NASA hat dann nicht alle Schräubchen selber für die Saturn V selbst hergestellt. Also die Rakete, die damals zum Mond geflogen ist, das war Boeing, haben wir jetzt schon ein paar Mal auch gehört. Die dritte Stufe hat Douglas gemacht, das kennt man von den McDonnell-Douglas-Flugzeugen. Tatsächlich die Instrumentenbeleuchtung für die Mondlandung, die kommt von Siemens aus Deutschland. Also es ist nicht nur alles in den USA gemacht. Und ja, das war einfach schon immer so.
Ja, das heißt, also von Anfang an natürlich hat sich da eine ganz große private Industrie, eine ganz lange komplizierte Lieferkette so ein bisschen versteckt hinter diesen großen staatlichen Prestigeprojekten. Aber was ja so ein bisschen das Interessante gerade ist, ist, dass es eben komplett eigene Firmen sind, die ihre eigenen Raketen ins All schicken, so jetzt in dieser New Space-Ära. Aber auch da muss man sagen, auch das gab es tatsächlich schon. Das wissen tatsächlich nur die wenigsten. Ich wusste das nicht vor der Recherche für unsere Folge, dass wir auch schon in Europa und sogar in Deutschland schon in den 70er Jahren private Unternehmen hatten, die eben ihre eigenen Raketen komplett mehr oder weniger selbstständig entwickelt haben und auch teilweise erfolgreich. Du hast vorhin schon Arianes Bass erwähnt.
Da muss man auch dazu sagen, da steckt natürlich ganz viel Staatliches dahinter. Also ja. Das ist aus der ESA entstanden, was ja die supranationale Raumfahrtagentur für Europa ist. Aber es ist ein privates Unternehmen, ja.
Das andere, was ich ganz besonders interessant finde, ist die OTRAG, das ist sozusagen der deutsche Vorläufer von SpaceX, kann man sagen. Die haben in den 70er Jahren tatsächlich eigene Raketen entwickelt und dann auch einen Flug damit gemacht. Also 1977 haben sie ihre erste Rakete hochgeschossen.
Nicht in der Umlaufbahn, das haben sie nicht geschafft. Es gibt ja immer noch keine deutsche Rakete, die es in der Umlaufbahn geschafft hat. ISA hat es letztens versucht, nicht ganz geschafft. Also sie sind nur irgendwie 50 Meter hochgekommen.
Wir stehen kurz davor, ich bin zuversichtlich.
Das glaube ich auch, ja. Und die OTRAG ist tatsächlich ein bisschen höher gekommen. Ich glaube so auf 12 Kilometer. Und das ist auch einfach eine super spannende Geschichte. Lutz Kaiser spielt da eigentlich die Hauptrolle. Das ist ein Stuttgarter Raketenbauingenieur, der erst vor ein paar Jahren auch gestorben ist. Und
der deutsche Beinahe Bezos hast du den, glaube ich, mal genannt in unserer Vorbereitung. Das fand ich ein sehr gutes Wort.
Ja, also das war einfach auch so ein Typ, der so ein Jet-Set-Leben auch geführt hat und so ein bisschen, also sich einfach ja groß machen wollte. Er hat dann seinen Lebensabend auf den Marshall-Inseln verbracht. Also ja, schon eine schillernde Persönlichkeit einfach. Und genau, die OTRAG hat dann damals in dem damaligen Zaire ein Gebiet gepachtet, was einfach so groß war wie die DDR. Und da haben sie dann halt ihre Raketen gebaut und gestartet. Und sie hatten eigentlich auch eine ganz coole Idee. Und zwar wollten sie das modular machen. Die wollten eine Rakete bauen praktisch, die sie dann, wenn sie halt mehr Schub brauchen, einfach ein paar davon aneinander kleben. Was ja auch einfach die Idee von der Falcon Heavy ist. Also die Falcon 9 mit zwei von ihren Erststufen noch außen dran. Das gibt die Falcon Heavy.
I love it. Das ist natürlich eine sehr interessante Parallele zu heute und auch nicht die einzige Parallele, ne, wenn wir in die Geschichte der privaten Raumfahrt gucken. Es gab in den 90ern auch ein paar New Space Gehversuche. Da gab es eine Firma namens Rotary Rocket. Ja, ich übersetze es mal frei als rotierende Rakete. Und die haben auch die Rotary Rocket gebaut, die eben auch so ausgesehen hat, wie man sich das vorstellt. Also ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein UFO, fast wie eine fliegende Untertasse in gewisser Hinsicht. Wir haben einen Link in den Shownotes, wo ihr euch das angucken könnt. Das war so ein kegelförmiges Raumschiff mit einem Hubschrauberrotor. Und das Geschäftsmodell, das die damals hatten, war im Grunde genommen das, was jetzt auch heute SpaceX nutzt, um eben sich die Flüge finanzieren zu können, nämlich ein Satellitennetzwerk ins All zu bringen, einen Transport von kleinen Satelliten anzubieten. Und das Problem damals war so ein bisschen, dass es halt noch nicht genug, sage ich mal, Nachfrage gab für diesen Dienst. Und das hat dann dazu geführt, dass diese ersten New Space G-Versuche halt oft pleite gegangen sind.
Und das hat auch damit zu tun, tatsächlich, das finde ich auch super interessant, dass dann so um das Jahr 2000 die Dotcom-Blase geplatzt ist und ja. Dann einfach alles, was so an Technologie und Zukunftstechnologie und sowas, das war dann so bei den Investoren so ein bisschen verschrien und deswegen ist man dann auch nicht in den New Space gegangen, das kam dann erst ein paar Jahre später wieder. Also manche Unternehmen waren auch einfach in der falschen Zeit.
Wie so oft im aktuellen Weltraumbereich. Es gibt eine Vorgeschichte. Wir stehen alle so ein bisschen auf den Schultern von Riesen, sagt man ja oft. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Sowjets geredet, die ja natürlich eigentlich immer erwähnt gehören, wenn es irgendwie um Raumfahrtgeschichte geht. Aber da reden wir ein andermal drüber. Mir geht es jetzt einfach so, David, ich gucke zurück, ich schaue diese coolen Projekte an, die es gegeben hat. Ich gucke jetzt in die Gegenwart und ich sehe, es gibt eine Menge coole Projekte. Und ich bin irgendwie ziemlich froh, dass gerade jetzt in diesem Moment alles miterleben zu können.
Ja, die Raumfahrt hat auf jeden Fall eine sehr spannende Zukunft vor sich und da hat auch natürlich die private Raumfahrt eine große Rolle. Die Pläne von Elon Musk zum Mars zu fliegen, auf jeden Fall viel zu überambitioniert, aber trotzdem Hype, dass die Leute das schaffen, neue Begeisterung.
Ich fände es ja geil.
Natürlich,
also ich kenne alle
auch
Kritik
geil, ja.
an der Mars-Idee und wir werden, also ich meine, da kann man wirklich viel kritisieren. Das ist in gewisser Hinsicht, das ist total gaga. Aber es gibt so einen kleinen Teil, so einen kleinen Fritz in mir drin, der das schon auch geil fände, wenn wir irgendwie jetzt eine Mars-Siedlung machen würden.
Aber du sagst es schon, ein bisschen Kritik muss man schon auch üben. So
ja, wahrscheinlich muss man viel Kritik üben.
Ja,
man
muss
ist.
Viel mehr Kritik üben, als wir das jetzt hier noch können. Aber was zum Beispiel so eine Sache ist, sind Arbeitsbedingungen bei SpaceX. Also Elon Musk ist anscheinend ein krasser Choleriker, der einem so aus dem Nichts anschreien kann. Und das will man ja auch nicht irgendwie von seinem Chef haben.
Was ich mich eher frage ist, wie gehen wir denn damit um, wenn tatsächlich dann private Unternehmen vielleicht wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Macht da auf sich konzentrieren? Also wenn tatsächlich am Ende, sagen wir mal, irgendeine Mars- oder Mondkolonie entsteht und da private Unternehmen ja mehr oder weniger vielleicht auch schalten und walten können, wie sie wollen, weil das ist so weit weg, wenn nur SpaceX die Technologie hat, da überhaupt auf den Mars zu kommen. Wie will man da noch sicherstellen, dass dann wirklich auch Recht und Ordnung und Recht und Gesetz auch herrschen und nicht am Ende, keine Ahnung, Elon Musk oder sein exzentrischer Nachfolger, dem sein Wort einfach Gesetz ist? Und das andere ist natürlich, der Weltraum, das ist wie die Ozeane oder wie die Polarkappen. Also das ist einfach, würde ich sagen, ein gemeinsames Erbe unserer Menschheit. Wir sollten da alle mitreden können, was man damit macht und wie man damit umgeht. Wenn jetzt da am Ende dann doch Dinge schieflaufen, weil irgendeine private Firma sich überschätzt hat und plötzlich 1000 Satelliten in einer Kettenreaktion aneinander stoßen und unser Orbit dann einfach so voller Müll ist, dass wir quasi gar nicht mehr die Erde verlassen können. Also das sind, glaube ich, Dinge, da müssen wir wirklich uns gut darüber Gedanken machen, wie man eben eine öffentliche, wie man diese Firmen eben dazu kriegt, dass sie sich an Regeln halten und wie diese Regeln auch formuliert werden, so dass sie halt, sag ich mal, der Allgemeinheit zugutekommen und nicht einfach nur ein paar Milliardären. Das sind alles noch ein bisschen ungelöste Fragen, die da, glaube ich, wirklich auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren.
Also passieren wird ja auf jeden Fall was. Du hast jetzt gesagt, wenn Satelliten was passiert, aber was ist, wenn Menschen sterben? Also was wir natürlich nicht hoffen, aber...
Ja klar, also das ist natürlich so der absolute Worst Case. Alles nicht so einfach, da kommen sicherlich noch viele komplizierte Fragen auf uns zu. Aber nichtsdestotrotz stellen wir uns diese Fragen überhaupt ja nur deswegen, weil wir gerade am Anbeginn von wirklich so einer neuen Ära in der Weltraumfahrt sind und damit vielleicht auch so ein bisschen eine neue Ära in der Geschichte der Menschheit. Wer weiß, wo das alles noch hingeht. Ich mache immer so ungern so die ganz großen pathetischen Kisten auf, aber manchmal
man
kann
merkt's.
Ich nicht umhin. Ja, genau, also danke. Man merkt es überhaupt nicht. Aber es liegt auch daran, dass ich halt einfach nicht umhin kann, mir diese Gedanken zu machen, wenn ich mir das alles angucke. Und ich kann einfach nicht umhin, dieses Gefühl zu haben, dass wir da schon, also möglicherweise am Anfang von was ganz Großem stehen. Und ich bin wirklich sehr gespannt darauf.
Wir freuen uns total, das alles mit euch zu begleiten hier in dem Podcast Ready for Liftoff. Ihr hört uns in 2 Wochen wieder.
Und zwar, wenn ihr wollt, in der ARD-Audiothek, aber ihr könnt uns natürlich auch überall anders finden, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch extrem, wenn ihr uns weiterempfehlt in eurem Umfeld. Vielleicht habt ihr Space-begeisterte Neffen, Nichten, Tanten, Onkels, Mütter, was auch immer. Euer Hund hört bestimmt auch gerne rein. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine kleine Bewertung. Gerade jetzt am Anfang als frisch gestarteter Podcast hilft das einfach auch neuen Leuten, uns zu entdecken, die vielleicht auch Spaß an diesen Themen haben. Und wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid.
Und schreibt uns gern auch eine E-Mail an liftoff@ard.de. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Hörtipp für euch. Politikum, der Meinungspodcast von WDR 5. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben. Die KollegInnen von WDR 5, die bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht. Politikum gibt es Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Politikum ist schon anders als alles, was ich sonst moderiere.
Definitiv.
Da kannst du dich nicht mit Allgemeinplätzen rauswinden. Da musst du die Karten auf den Tisch legen und sagen, das ist meine Haltung. Und dann wollen wir mal hoffen, dass du das auch gut begründen kannst.
Kann ich Caroline nur recht geben, was ich im Politikum natürlich nie machen würde.
So ist er, der Max. Aber sag jetzt mal echt, was magst du an unserem Meinungspodcast?
Also ich mag Politikum, weil es eben mehr ist als nur die Nachrichten. Die habe ich eh den ganzen Tag gehört. Aber was steckt dahinter und was für Perspektiven gibt es dazu?
Dazu haben ja unsere Gäste zum Glück auch ihre Sicht auf die Dinge und diskussionsfreudig sind die.
Allerdings, also, wer Lust hat auf echte Diskussionen und Argumente statt Lagerdenken und Humor statt Engstirnigkeit, das ist der richtige Podcast.
Das ist Politikum und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und Montag bis Freitag ab 18 Uhr im Radio.
Politikum, der Meinungspodcast von WDR 5.
Und von uns.
Ja.